Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zu Folge 50. Und ich hatte letztes Mal fälschlicherweise gesagt, Jan, es ist mir danach gesagt worden, es wäre unsere Silberhochzeit, aber 50. ist ja goldene.
Ja.
Goldene
alle
Hochzeit.
Wetter, ne?
Endlich sind wir mal für was zu jung, dass wir das nicht wissen können. Ist doch auch was Schönes. Wir machen unsere Folge 50 und das hatten wir angekündigt mit einem Ehrengast und machen deshalb eine Schleife um diesen Podcast. Denn die Idee dazu entstand ja, als wir beide es endlich nach gefühlt Jahrzehnten mal geschafft haben, uns nicht zufällig auf Konzerten zu treffen, wie sonst immer, sondern einfach mal zusammen auf eins zu gehen.
Das Date hat geklappt.
Das Date hat geklappt. Es hat Jahre gedauert, aber es hat geklappt. Und das Konzert, auf dem wir dann waren, endlich, war das der New Roses. Eine Bluesgarage in Isernhagen. Großartiges Konzert. Die One More for the Road Tour. Und hat uns beiden gut gefallen. Und auf diesem Konzert, als wir dann ein paar Bierchen drin hatten, am Ende auch noch mit den Jungs ein, zwei gekippt haben, auf dem Weg nach Hause gedüdelt sind, haben gesagt, lass uns mal einen Podcast machen.
Genau. Ein bisschen über Musik quatschen und über Konzerte.
Weil das haben wir sowieso die ganze Zeit gemacht. Und so ist diese Idee entstanden. Und das haben wir uns gedacht, zur Folge 50 zum Jubiläum holen wir uns doch die New Roses dazu. Und deshalb freuen wir uns, dass der Frontmann, das Timmy Ruff da ist. Timmy, grüß dich.
Schönen guten Abend.
Timmy, voll geil, dass das geklappt hat. Wie gesagt, 50.
Ja,
Folge. Sehr, sehr gern geschehen. Du hast die Geschichte gerade gehört. Wir waren bei eurer Tour und haben ja danach auch noch das ein oder andere Bierchen zusammen getrunken. Und eben auf dem Weg nach Hause haben wir dann gesagt, wir wollen mal einen Podcast machen. Und das Ganze hat dann auch wirklich funktioniert. Ein Podcast über Rock'n'Roll, den es sonst bislang so in Deutschland nicht gab. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass du jetzt hier dabei bist. Wir ein bisschen mit dir quatschen können über euch, über die Mucke, über Rock'n'Roll, über die Zeiten. Und dabei schön einen trinken. Das ist unsere Regel hier, dass man in unserem Podcast immer schön einen trinkt. Und du durftest diesmal das Getränk feststellen und hast gesagt, ein Heineken wäre super. Deshalb trinken wir einen Heineken. Ich hoffe, du hast auch eins am Start.
Ja, hier. Wir können uns ja sehen.
Genau. Wir haben
dank modernster Technik.
Kleines Bild dabei. Cheers.
Ja. Prost.
Cheers, man.
Prost.
Trinken wir schön auf euch, auf uns alle. Jan, auf unsere 50. Folge.
Genau.
Haben uns auch noch einen richtig schönen Tag ausgesucht. Wunderschönes Wetter. Du sitzt gerade bei dir im Studio. Wiesbaden, richtig?
Ja, also Wiesbaden der Ecke. Ich bin ja mittlerweile im Hunsrück unterwegs. Aber wir haben das New Roses Hauptquartier ist immer noch in Wiesbaden, ja.
Sehr gut. Wir sprechen später noch ein bisschen über euch, über eure aktuelle Situation. Und ich habe ja gerade noch mal geguckt. Wir haben unsere allererste Folge ja dann irgendwann aufgenommen. Und wir haben bei uns das auch zur Regel gemacht, neben dem Trinken, dass wir jede Folge ein paar Songs auf unsere Playlist packen. Und ich habe gerade tatsächlich gesehen, mein allererster Song, den ich auch auf die Playlist gepackt habe, war auch von euch. War tatsächlich Down by the River.
Ach, Wahnsinn.
Also von daher passt es wirklich gut. Und den Kollegen Fleming habe ich mir so ein bisschen zum Fanboy erzogen. Ne? Auf dem Konzert, du kanntest die New Roses vorher nur, so hast dich mal eingelesen. Und dann ging es dir so, du wolltest eigentlich die ganze Zeit mitsingen.
Genau, das wäre so eine der ersten Fragen, die ich an euch hätte. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge so ein bisschen über das Live-Feeling gesprochen und hatten drüber gesprochen, was so die nervigsten Konzertbesucher sind, wenn man selber ein Fan ist und so wen neben sich stehen hat. Und ich muss ehrlich sagen, als ich bei euch war, ich fand das Konzert so geil, konnte aber kein Text und war dann aber so beschwingt, dass ich unbedingt mitgrölen wollte und habe einfach irgendeinen Quatsch immer mitgegrölt. Deswegen mal an dich die Frage, erstmal kriegt man sowas überhaupt auf der Bühne mit und zweitens, gibt es bei euch so Konzertbesucher, die euch total nerven, so Typen, die einen vollquatschen etc. oder gibt es das gar nicht so als Künstlersicht?
Also erstmal kriegt man das auf jeden Fall mit. Also es gibt durchaus Leute, die so lange keine Ruhe geben, bis man sie dann auch mitgekriegt hat. Aber der nervigste Konzertbesucher ist der nicht aufs Konzert ist.
Okay.
den ihr nicht eingesammelt habt.
Ja, das haben wir halt früher, ganz früh halt gelernt in unserer Karriere, dass es also überhaupt keinen Spaß macht, wenn keiner kommt. Und deswegen nichts kann so viel nerven, wie vor leerem Haus zu spielen. Das ist auf jeden Fall, ich meine, wir haben schon echt krasse Sachen erlebt. Wir haben schon Leute gehabt, natürlich, die vollgesoffen die Bühne gestürmt sind. Das kann dann schon ein bisschen nerven. Also einmal, glaube ich, ist einer auf die Bühne geklettert und ist dann, hat dann das Gleichgewicht verloren und ist so nach vorne übergekippt, hat aber dann die Beine in Bewegung genommen, ist dann wie so ein Stier einfach geradeaus mit Kopf nach vorne so losgerannt und ist komplett in die Bassanlage reingelaufen.
Ach du Scheiße.
Das war eine Festivalshow und das heißt, da wird der Bassamp nicht ausgepackt, sondern der steht im Rollcase quasi und der ist so da reingelaufen, dass das Ding gekippt ist auf die Rollen. Und dann ist der Bass-M von der Bühne gerollt während dem Gig.
Und wie lange war Unterbrechung?
Ey, wir kennen das ja alles. Wir haben ja früher in den letzten Ami-Clubs und Pubs gespielt. Da kannten wir das alles noch von früher, was passiert, wenn die Bühne geentert wird. deswegen, man spielt einfach weiter. Und der Typ hat sich dann auch selbst von der Bühne irgendwie runtergefeuert, ist dann auch irgendwie unter der Bühne liegen geblieben und so, das war auf jeden Fall ziemlich krass. Also Unterbrechung gab es gar keine. Es gab quasi so eine Art bastlose Phase, kurz. Aber da geht's immer weiter, ja. Solche Sachen haben wir schon ein paar Mal erlebt.
Böse Zungen sagen, die basslosen Phasen, die hört der Amateur auch gar nicht oder oft gar nicht. Ganz kurzes Memo an unsere Hörer, es war keiner von uns beiden, Nein. der das gemacht hat. Timmy, könntest du das kurz bestätigen?
Das kann ich bestätigen, ja.
Sehr schön. Tatsächlich haben wir beide ja das erste Mal, ich habe letztens nochmal nachgeguckt, das erste Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden, das war 2016, glaube ich, in Oldenburg. Da wart ihr nicht mehr so, dass gar keiner kommt, aber ihr wart auch noch nicht so bekannt, wie ihr es jetzt seid. Und habt aber da mit eben eurer eigenen Mucke, das ist ja auch das Schwierige, ne? Die meisten Bands fangen ja mit Covern an, kommen dann mit der eigenen Mucke. Und wenn man da dann auf so einem Stadtfest erstmal die Bühne bespielen muss mit der eigenen Musik, muss man die Leute auch erstmal catchen, ne? Und das habt ihr aber gut gemacht. Am Anfang erstmal so ein paar stehen geblieben, aber dann irgendwann so mit der Energy, die ihr habt, sind da dann auch wirklich ein paar geblieben. Und was gerade am Anfang und was auch Jan gerade sehr begeistert hat, war ja, ihr habt ja einen Song gehabt für Sons of Anarchy, ne? Jan, da hattest du ja auch gleich gesagt, das ist ja krass.
Genau, da würde mich mal interessieren, ich bin großer Sons of Anarchy-Fan. Und da würde mich als erstes interessieren, wie ist das als Band? Kriegt man irgendwann eine DVD in die Hand und sagt, oh shit, da ist ein Song von uns drauf? Oder wird man angefragt und muss das freigeben? Oder wie läuft sowas überhaupt?
Wirbt man sich da drauf als Band wie ihr?
Also ich weiß nicht, ob es da ein Regelwerk gibt, wie das immer läuft. Ich kann halt nur sagen oder erzählen, wie es in unserem Fall halt gelaufen ist. Unser damaliger Manager, der hat uns übernommen, als wir noch gar nichts hatten, also noch nicht mal unser Debütalbum und noch nicht mal New Roses hießen. Das war also, wir waren einfach nur eine Truppe von Rock'n'Roll-Fans, die jetzt irgendwie loslegen wollten. Und ich hatte halt ein paar Songs geschrieben und wir waren also mittendrin, irgendwie das erste Album fertig zu machen. Und da war eben der Song da, Without a Trace, das war dann auch der Titelsong vom Album. Und uns war allen irgendwie klar, dass mit dem Song irgendwas ist. Der hatte so eine gewisse Tiefe, eine gewisse Weite, dass wir schon im Gefühl hatten, irgendwie, das würde ja irgendwie passen für einen Actionfilm oder für ein Computerspiel oder irgend sowas halt. Und unser Manager, damaliger Manager, der sah das halt genauso und hatte dann irgendwie durch den Buschfunk mitgekriegt, dass die 20th Century Fox da noch einen Song gesucht hat. Und dann hat er einfach das da hingeschickt und hat gesagt, hört doch mal rein, das ist doch eigentlich genau das, was ihr braucht. Und dann hat das natürlich ewig gedauert, weil das ja alles über USA lief und 20th Century Fox und so weiter. Aber es ist dann gut ausgegangen. Und dann hat man natürlich gleich auf unserem Debütalbum so eine Art Story dazu, die uns dann zumindest schon mal einen riesen Rückenwind in der Biker-Szene gegeben hat, weil natürlich dann auf einmal alle die Sons of Anarchy-Band wollten. Ja, wir waren ja auch die einzige Nicht-USA-Band, die auf dem Soundtrack drauf war und somit waren wir die einzigen in Deutschland zum Beispiel, die überall available waren für solche Aktionen und dann wurden wir einmal durch die ganze Harley- und Biker-Szene also durchgereicht. Ja, war uns auch recht, klar.
Ja, ist ein super Start, also geht ja schlechter.
Das wäre aber die Frage, kanntest du oder kanntet ihr die Serie schon oder seid ihr auch, sag ich mal, mit der Serie zufrieden? Weil das ist ja das eine, dass man sagt, okay, das bringt uns Publicity, aber ganz ehrlich, am Ende finde ich die Serie privat echt totale Grütze. Oder war das auch so, dass ihr oder du sagst, ey, ich finde auch die Serie mega?
Also ich weiß, dass Teile der Band die Serie ziemlich lange und weit geguckt haben. Ich gehöre nicht dazu, aber nicht, weil ich das jetzt irgendwie scheiße fand, sonst hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich glaube auch, dass es nicht geklappt hätte ich den Song extra dafür geschrieben, um zu gucken, ey, komm, lass uns versuchen, besser in The Vanity zu landen oder sowas. So war es halt nicht gedacht. Aber wir wussten halt, weil wir ja vorher auch schon in der Biker-Szene viel gespielt hatten und so, dass das eine authentische oder eine sagen wir mal, State-of-the-Art-Biker-Serie ist und jetzt nicht irgendwie so eine Milli-Vanilli-Version für Biker oder sowas, irgend so ein Fake-Ding oder sowas, ja, sondern wir wussten, das ist cool, das ist akzeptiert, das hat irgendwie Hand und Fuß und deswegen waren wir auch natürlich dann einverstanden, damit das der Song dann benutzt wird.
Ganz cool und ganz interessant ist ja dieser Songwriting-Prozess an sich. Ich kann mich erinnern, wir haben ja das ein oder andere Interview schon mal zusammen gehabt, Timmy, dass wir gesprochen hatten, ich meine nach One More for the Road, wo wir dann über das neue Album, über Nothing But Wild gesprochen haben. Wie läuft denn so ein Songwriting-Prozess? Du hattest, glaube ich, erzählt, du hast irgendwie versucht, dann jetzt was Cooles zu schreiben und dabei ist nur Scheiß rausgekommen.
Ja, das ist ganz oft so, wenn man sich Kreativprozess irgendwas vornimmt, passiert genau das nicht, was man sich vorgenommen hat. Anscheinend, weil der Vorsatz schon irgendwas blockiert. Ich weiß es auch nicht genau. Zumindest bei mir so. Ja, jetzt bei Without a Trace war das so einer der ersten Momente, wo ich mich wirklich mal kurz als Songwriter gefühlt habe auch, ja, weil sonst habe ich oft auch das Gefühl, so als wäre ich ein sehr entfernter Verwandter von einem Songwriter. Und da hatte ich mal das Gefühl, so, hey, ja, du hast gerade echt so ein Songwriting irgendwie gemacht. Und den Song wollte ich aber nie zeigen, der Band. Das war ein sehr guter Freund von mir, ist beim amerikanischen Militär gewesen und war in verschiedenen Einsätzen, Afghanistan, Irak und so weiter. Und da ging es ja streckenweise auch ziemlich brutal zu. Und ich hatte halt viele Gedanken an ihn und konnte ihm nicht viel helfen natürlich. Also habe ich dann diesen Song geschrieben für ihn und habe ihm den dann einfach geschickt per Demoaufnahme, Akustikgitarre und fertig. Und dabei sollte es auch eigentlich bleiben. Und dann sind wir im Verlauf der Suche nach Songs für das Album eben, ist der irgendwie so zufällig mit aufgetaucht in meiner Demosammlung. Und dann haben die Jungs gleich gesagt, ey, wieso haben wir den noch nicht gehört? Und dann kam es dazu, dass der natürlich dann sich so entwickelt hat.
Wie ist das denn so grundsätzlich? Es gibt ja Künstler, die sagen, also ich bin großer Queens of the Stone Age Fan, Josh Homme, der sagt, es gibt Riffs, die liegen bei ihm 15 Jahre. Die hat er noch von Kaius Zeiten, die hat er jetzt mal verwurstet, weil er nie wusste, er meinte, es hört sich geil an, aber ich weiß nicht, wie ich damit arbeiten soll. Du hast jetzt gesagt, bei dem Song wusstest du sofort oder wusstet ihr, da ist was? Wie ist das denn so grundsätzlich? Wann entscheidest du denn, wenn du einen Riff hast oder eine Idee, wie ist da der Prozess? Wann muss es da wie bei diesem Song dann Klick machen? Oder gibt es da so dieses Halbgare, wo du dann sagst, den tue ich auch in so eine Kiste und guck mal nach einem halben Jahr drauf, wie läuft das ab?
So und so. Also wir wissen immer alle, dass wir auf der richtigen Fährte sind, wenn wir es halt auch alle irgendwie gut finden oder geil finden oder wenn wir direkt Bock haben, was drauf zu spielen. Im Normalfall ist das erste Mal jetzt auch, dass wir ein Album herstellen, ohne dass wir zusammen dran arbeiten im Proberaum oder vor allen Dingen auf Tour. Die ersten Alben alle sind ja entstanden immer auf Tour. Wir haben dann, ich habe Ideen gezeigt und dann haben wir die bei Soundchecks oder sowas, haben wir die dann angespielt. Und im Normalfall war es halt immer so, man spielt einen Song an und wenn sich der Rest einfach so selbst erklärt, dann wissen wir, es ist ein New Roses Song. Wenn keiner mehr gucken muss, wie ist das zu schnell, ist das zu langsam oder wie ging das noch, wenn das sich so alles selbst fügt und keiner mehr fragen muss und alle anfangen zu grinsen und man auch überhaupt kein Problem hat, so einen Riff 20 Minuten im Kreis zu spielen oder so, dann weiß man, man ist halt auf der richtigen Spur. Ja. Das passiert aber meistens so zwei, wenn man Glück hat, dreimal pro Album. Und der Rest ist halt schon, ja, ist ein Arbeitsprozess. Man muss dann Demos, die ich herstelle, filtern und gucken, was ist gut daran, was muss weg, wo driftet es ab, wo ist es nicht auf dem Punkt und so. Und dann muss man wirklich das so destillieren. Also immer wieder gucken, neue Versionen machen, gucken, was ist es jetzt besser geworden oder schlechter, was fehlt, was ist schon da. Und dann wird so allmählich, kocht man das so runter zu so einem Destillat aus guten Riffs, guten Ideen und hoffentlich guten Texten.
Deckt sich das denn meist mit der Fanmeinung? Es gibt ja diese Stories aus den 80ern, die Metal- und Hardrock-Bands, die dann häufig eine Ballade aufs Album getan haben, damit sie sich verkauft und damit es Airplay gibt. Aber die eigentlichen Herzensstücke auf dem Album waren andere. Ist das bei euch von deinem Gefühl auch so, dass die, wo ihr als Band sagt, wow, die sind super, auch am besten beim Publikum ankommen? Oder gibt es da schon so Songs, wo man sagt, oh, der hat es gerade noch über den Strich geschafft und der wird dann live am meisten abgefeiert?
Bisher würde ich schon sagen, dass die Songs, die wir alle gleich gesehen haben, als New Roses Songs, auch die waren, die dann letzten Endes irgendwie live auch die Show so mitgetragen haben. Und ich denke, das geht aber auch, kommt daher, dass die meisten in der Band auch sich gar nicht so als jetzt so richtige Künstler sehen, die so irgendwie ihr Innerstes nach außen kehren wollen, sondern wir sind ja bei New Roses schon wir sehen unseren Auftrag in guter Laune zu verbreiten, gute Energie zu verströmen und wollen auch selbst was davon abhaben von dieser guten Energie. Und dadurch deckt sich eigentlich dieses Gefühl ziemlich schnell mit dem vom Publikum, weil wir dasselbe wollen. Und ich glaube, das geht immer dann auseinander, wenn man halt sagt, ich möchte mich als Künstler irgendwie selbst ausdrücken und möchte so meine eigene innere Welt irgendwie erforschen und dann als Output irgendwie rausbringen. Oder eben in unserem Fall ist unser Konzept halt, wir wollen diese Energie, die wir selber lieben, wenn wir auf ein Konzert gegangen sind, das wollen wir einfach selbst herstellen, selbst übertragen. Und dadurch ist die Idee zum Publikum, also ist die Deckungsgleichheit im Publikum, glaube ich, schon von vornherein da.
Jetzt ist ja das Ding, dass genau diese Energie eben auch das ist, was uns auf dem Konzert auch so gekriegt hat. Und womit ihr ja auch absolut punktet, das ist absolut unstrittig. Jetzt sind wir aber natürlich beim Thema der aktuellen Zeiten. Ihr als absolute energetische Band, wie macht ihr das? Oder habt ihr solche Sachen gemacht, wie einfach so Digitalkonzerte zu geben oder Autokinokonzerte? Wie haltet ihr durch in der aktuellen Zeit, wo ihr nicht spielen könnt?
Nee, wir haben absolut überhaupt nicht gespielt. Und zwar genau aus dem Grund. Ja. Wir sehen uns nicht als, sagen wir mal, musikalisch so gehaltvoll, dass das sich selbst tragen würde. Also sagen wir mal, wie wenn du jetzt wenn du dir jetzt ein klassisches Konzert anhörst oder ein Jazzkonzert oder so, da kannst du auch mit 5 Leuten in einem Saal sitzen und Maske auf und kannst dir eine schöne Symphonie anhören und das hat trotzdem diesen Effekt. Ja, das ist bei uns nicht so. Ich habe das letztens irgendwo mal gesagt. Das ist bei uns ist das, oder es gibt Musik, die ist wie Striptease. Das heißt, du kannst da sitzen und kannst zugucken und das ist schön. Und aber halt nicht anfassen und so ist nicht. Und es gibt halt Musik, die ist wie Swingerclub. Und da geht es halt nicht drum um angucken, sondern wie willst du jetzt eine Swingerclub-Party streamen irgendwo? Ja, das verfehlt den Sinn irgendwie so, ja.
Großartiger und so, Vergleich.
Sehr schön.
Ja, aber so ist das dann eher bei unseren Shows. Also wir wissen, dass wir halt jetzt nicht so eine Art von Musik machen, die alleine für sich den Job macht. Und das soll sie auch gar nicht. Die ganze Musik ist darauf ausgerichtet. Das Konzept ist eben, das mit dem Publikum so gemeinsam zu erleben, die Bassdrum in den Eiern zu spüren oder in der Magengegend irgendwo. Und,
Die Eier, ist schon richtig.
Es sind schon die Eier, ja. Ja. In dem Moment haben alle Eier, auch die Frauen,
ist so,
wenn die Bassdrum kommt. Und da muss geschwitzt werden, da müssen auch die Leute sich in den Arm liegen. Da kann auch nicht oft genug betonen, dass das ja auch darum geht, dass die Fans sich untereinander treffen. Es geht ja nicht nur darum, dass die uns alleine sehen, sondern es geht ja darum, auch andere Leute zu treffen, die aus dem gleichen Grund oder aus einem völlig anderen Grund auf das gleiche Konzert kommen und alle sich da irgendwie auftanken mit positiver Energie und so. Und das ist eben, war bisher nicht möglich für uns. Deswegen haben wir gesagt, da macht es auch keinen Sinn für uns, irgendein so ein halbgares Projekt da zu starten. Aber wir haben halt eben versucht, einfach Songs zu schreiben und solche Sachen, ja, haben wir eben probiert. Ich habe ja bei einem Radiosender so Mashups dann gemacht im Auftrag von der Band eben oder in der Kooperation. Das war einfach mal so ein Lebenszeichen von uns. Das war so ein Ratespiel und das hatte so einen Corona-tauglichen Anstrich, weil es da eben nicht um Livestreaming und solche Sachen ging, sondern das war einfach so eben separat, deswegen haben wir das für sinnvoll erachtet und alles andere eben nicht.
Wir haben letzte Woche mit einer sehr geschätzten Band von mir, mit Heartbone, gesprochen, die auch ein bisschen über ihre Nicht-Live-Erfahrung momentan berichtet haben. Und auch da habe ich meine werte Oma, Gott hab sie selig, zitiert, die immer gesagt hat, der Applaus ist ja das Brot des Künstlers. Jetzt ist die Frage, du hast jetzt eben sehr schön beschrieben, wie es uns ja auch geht, wie als Fans einem die Live-Konzerte fehlen. Wie geht's denn dir als Band, jetzt mal unabhängig davon, oder als Sänger oder Musiker, dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und irgendwie auch das zu sehen, dass man das wieder machen kann? Wie sehr fehlt das denn?
Also mir ganz persönlich fehlt ganz besonders dieser erste Moment, wenn du rauskommst auf die Bühne. Also wenn die Lichter schon unten sind und das Intro läuft und du kommst dann raus und die Scheinwerfer gehen an und du siehst einfach in den Gesichtern der Leute diese totale Entspannung, irgendwie Entkrampfung und dieses Ankommen im Augenblick. Ja, weißt ja nicht, was die Leute alles so erlebt haben über die Woche, wie schwer sie es hatten und ob der Job scheiße ist oder sie gerade in Trennung sind oder was weiß ich was. Also irgendwie, jeder hat ja sein Päckchen irgendwie zu tragen und man spürt, also zumindest bilde ich mir das ein, wenn man rauskommt auf die Bühne, in diesem ersten Augenblick, wie alle so ankommen. Man sieht eben einfach, wie sich so alles entlädt, wie sich die Leute entkrampfen, wie die einfach ankommen in dem Moment und nicht mehr an morgen oder gestern oder sowas denken, sondern du hast so das Gefühl, jetzt sind wir alle hier, wie ich das ja eben schon beschrieben habe, mit diesem Auftrag von positiver Energie irgendwie. Und in diesem ersten Augenblick wird das immer ganz besonders deutlich. Und der fehlt halt schon natürlich sehr. Vor allen Dingen dann, wenn du dich in der Situation befindest, wo, wenn du dann den Fernseher anmachst oder Radio hörst oder so, alle Leute halt echt angespannt sind und echt Schiss haben. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was unser Auftrag eigentlich ist. Ja.
Absolut. Wie ist das? Ihr haltet ja wahrscheinlich auch als Band untereinander Kontakt, trinkt wahrscheinlich mal so ein Heineken auch über Zoom oder was. Ihr wart ja vorher, das kann man auch nicht anders sagen, wirklich im Kommen hier in Deutschland, auch international erfolgreich. Kiss Cruise, wart ihr eingeladen als überhaupt allererste deutsche Band überhaupt in der Geschichte des Kiss Cruise. Wie sieht das aus? Wie trifft euch das als Band? Bleibt ihr ganz normal zusammen? Wartet ihr nur drauf, dass es weitergeht? Oder hat das für euch auch echte Rückschlagwirkung?
Im Gegenteil. Wir haben die Jahre zuvor, also wir haben uns ja 2012 zusammengetan. Davor habe ich mit Urban schon dann 7 Jahre auf dem Buckel gehabt. Und zwar in den allerletzten Kaschem. Und wir haben halt wirklich, ich meine, das war eine gute Zeit. Ich wollte sie nicht missen. Dort habe ich singen gelernt und dort haben wir halt uns kennengelernt, spielen und so. Also wir sind ja wie Arsch in Eimer irgendwie am Drum und also Urban am Drum und ich. Wir kennen uns ja in- und auswendig auf allen Ebenen.
Grüß dich mal ganz lieb übrigens von mir.
Ja. Das mache ich auf jeden Fall. Morgen haben wir wieder Band-Meeting.
Sehr gut.
Und ja, also wir haben halt ununterbrochen gespielt. Und als natürlich, als es dann losging und Without a Trace und Sons of Anarchy und so, und dann war Biker-Festivals und dann hatten wir halt irgendwie das zweite Album, da war dann Thirsty drauf. Thirsty kam ins Radio, war der erste Titel, der dann im Radio lief. Dann war Spielen und so weiter und so fort. Dann hatten wir halt das nächste Album war dann Top 20, da ging es dann schon auf größere Festivals und so weiter, dann mit Nothing But Wild eben, da war Down by the River drauf, das war dann im Radio ein guter Erfolg für uns, da waren wir dann auf eben überall unterwegs, das hat uns dann mit Kiss, Scorpions, was weiß ich was alles, mit was wir dann auf einmal alles gespielt haben, tolle Bands, Festivals in Russland und so weiter und so fort, in Afghanistan waren wir, in Miami und so weiter, und es ging halt nur noch irgendwie voll nach vorne, Volldampf geradeaus. Und dann haben wir schon gemerkt, und besonders, also ich kann ja nur von mir reden, ganz persönlich, man kam mental und physisch an seine Belastungsgrenze. Das muss ich schon so sagen. Und das hat jeder gespürt und das hat man auch im Band intern einfach gemerkt, dass die Nerven lagen einfach blank. Das war jetzt niemandem speziell zuzuschreiben, dass man sagt, du bist halt ein Arschloch oder so. Aber die Leute waren alle fertig. Ja.
Nimm uns doch mal mit, weil wir sind ja nur Fans, ne? Wir sind ja die, die vor der Bühne stehen und vielleicht auch dieses Innenleben von so einer Band gar nicht kennen. Was? Also das hatten die Jungs von Heartbone letzte Woche auch genau das gesagt. Das Warten, der Soundcheck. Was passiert in so einer Band dann? Also was sind die Probleme? Man geht sich einfach auf die Nerven im Tourbus, im Flieger oder wie sieht das dann aus, wenn die Nerven blank liegen? Oder man zickt sich an beim Songwriting oder wie kann ich mir das vorstellen als Fan?
Naja, das ein großes Problem ist natürlich, oder ein, was heißt ein Problem? Das ist der nötige Antrieb und das Problem gleichzeitig. Du hast halt vier sehr charakterstarke Leute, die auf engstem Raum zusammenleben. Ja, wir haben ja alle dicke Eier, wir wollen alle irgendwie auf die Bühne raus, wir wollen alle Gas geben und wir wollen auch alle irgendwie abgefeiert werden, Rock'n'Roll, Applaus, Wahnsinn, irgendwie Party dabei sein und irgendwie das Leben genießen und Abenteuer, Lust und so weiter. Und wenn du vier von so Leuten irgendwie in so einen kleinen Bus reinsteckst, dann ist da halt ist Nitro und Glycerin halt, ne? Das ist enorm, das hat eine richtige Explosivität. Gut eingesetzt, bringt das dann eben auf der Bühne den gewünschten Knall. Und wenn du es halt irgendwie an der falschen Stelle schüttelst, dann rappelt es halt, ja. Und das war eigentlich, ist halt eigentlich vorprogrammiert. Wenn du halt so viel Zeit da miteinander verbringst und es sind vier starke Egos, jeder hat seinen eigenen Antrieb, jeder hat seine eigene Vision von der Band, jeder hat seinen eigenen Eindruck, jeder macht seine Erfahrung und man verliert so ein bisschen durch den ganzen Stress die Fähigkeit und die Muße, sich auf den anderen einzulassen und sagen, ja, klar, siehst du das so, weil du hast ja irgendwie, aus deiner Sicht kann ich das verstehen oder so, das findet nicht mehr statt, sondern du versuchst halt nur noch selbst zu überleben, ja, und nicht den Verstand zu verlieren. Ich erinnere mich an eine Tour mit The Dead Daisies, das ist so eine Army-Band. Da waren wir in 21 Tagen waren wir in 17 verschiedenen Ländern. Das war einfach
Scheiße.
Ja, du bist einfach nur noch irgendwie. Ich habe mir auf die Setliste draufgeschrieben: Hallo Stockholm, weil ich nicht mehr sicher war, wo wir gerade sind. Und du verlierst irgendwie so den Bezug zu allem. Und dann dreht man halt durch. Das, wie du schon sagst, das wird dann zickig irgendwie, aber eben verständlicherweise. Ja, die Nerven liegen einfach blank. So ein bisschen eine Mischung aus Übermüdung, Kater und Heimweh oder sagen wir mal so eine Sehnsucht nach Ruhe, nach Entschleunigung. Und das kommt halt alles dazu. Und dann aber eben wie die große Droge eben, abends immer voll wieder hoch und dann ist das Schönste auf der Welt und danach ist irgendwie, fällt man wieder runter. Also es ist eine krasse Sache.
Also Memo an euch ganz kurz, Timmy hat gerade sein Hemd ausgezogen, das heißt, er fühlt sich wohl. Normalerweise macht er das dann auf der Bühne immer erst um Hälfte des Konzerts, dass das Hemd flöten geht, aber normalerweise hat er nichts drunter, diesmal dein T-Shirt an. Danke Timmy dafür. Und wir hoffen, dass wir das demnächst auch mal wieder auf der Bühne sehen können. Und andere kleine Sache, du sagst gerade Entschleunigung und man hat auch so ein bisschen Heimweh. Und du sagst ja, dieser Corona-Kram kam für euch gar nicht zum allerfalschesten Zeitpunkt. Wenn ich mich recht entsinne, kam er gerade für dich, glaube ich, ganz gut, weil du ja auch im privaten Bereich durchaus aktiv werden musstest jetzt in anderer neuer Rolle. War das nicht so?
Ja, ja, aber vor allen Dingen war es halt so, dass ich auch, krass ist bei der ersten Show in Hamburg zur Nothing But Wild Tour, dann auch wirklich körperlich gespürt habe, dass ich da gegen eine Mauer laufe. Genau. Ich bin da ziemlich irgendwie auf ominöse Weise krank geworden, hatte da Schwellungen am ganzen Körper, musste auch in die Notaufnahme in Hamburg mitten während der Show, musste ich da abtransportiert werden. Und war dann übers Wochenende in Hamburg in der Klinik. Und da war dann schon klar, so jetzt müssen wir, jetzt muss ich auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich da wieder auf den Kurs komme, den man auch länger noch fahren kann. Und die Corona-Zeit kam eben, wir hatten dann erstmal, hat man auch gemerkt, wir hatten so ein bisschen Funkstille in der Truppe. Erstmal so jeder hat man so, glaube ich, so mal seine Bude ausgemistet, was alles so liegt, die dreckige Wäsche von den letzten 20 Jahren gewaschen und so. Und hat einfach mal so sein Leben auf Kurs gebracht. Und dann hat man halt gemerkt, okay, jetzt suchen wir mal das Gespräch und reden mal einfach über die Sachen, die so liegen geblieben sind. Und das hat wirklich, wirklich gut getan, sodass wir jetzt echt wieder Bock haben auf Spielen, auf gemeinsame Proben, auf gemeinsame Alben, auf Rock'n'Roll und so weiter. Aber jetzt ist es halt dann schon wirklich ein bisschen sehr lang. Also sagen wir mal nach zwei, drei Monaten waren wir dann auch schon wieder so weit und hätten gerne wieder losgelegt, dass das natürlich jetzt ja über ein Jahr schon ist. Das ist schon extrem nervig. Da kann man auch nicht mehr viel Positives drüber sagen.
Ich habe nochmal eine wieder völlig banale Fanfrage. Die ist wahrscheinlich total für dich viel zu banal, aber für mich als Musikliebhaber eine völlig spannende Frage. Wenn ich 3 Wochen im Urlaub bin, und bin von Hotel zu Hotel und habe mir nichts zu essen gemacht und bin nur rumgereist, ja, dann finde ich es immer den härtesten Flash, nach Hause zu kommen und ich muss zum Aldi und mir selber Mittagessen machen. Wenn du jetzt sagst, irgendwie 17 Länder in 21 Tagen, da zum Catering, da ins Hotel, jetzt steigst du in den Bus, wirst dahin geflogen. Wie krass ist dieser Flash, nach so einer Tour nach Hause zu kommen, sich auf einmal ins Zimmer zu setzen und es passiert einfach nichts und du bist selbst verantwortlich dafür, einzukaufen, zu kochen, etc. Das muss doch der mega Realitätsclash sein, oder?
Ja, das kann man schon so sehen. Also manchmal fällt es leichter, manchmal fällt es schwerer. Wie gesagt, ich kann immer nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Es hat viel damit zu tun, wie welchem Stadium du gerade in deinem Kopf bist. Es bleibt nicht aus, dass man so eine Art Ego-Boost kriegt und denkt an manchen Stellen, man ist unschlagbar und alle lieben dich und du bist was ganz Besonderes. Und da muss man sich eben zur richtigen Zeit sagen, hey, es ist, ja, bleib mal locker, irgendwie bleib cool. Und ich versuche das auch, also diesen inneren Kompass da immer irgendwie auf dem richtigen Kurs zu haben. Und dann geht's, wenn man nach Hause kommt, dass man auch weiß, es ist alles irgendwie ist alles okay, aber trotzdem ist dieses Tempo ein anderes und diese Stille und Ruhe, das ist so ein bisschen beängstigend immer erstmal, bis man dann wieder im eigenen Leben angekommen ist und dann ist das Tempo, die ersten 2, 3 Shows, die sind auch immer ein bisschen nervenaufreibend dann, wenn das Tempo wieder erhöht wird, ja, ist halt ja ein bisschen wie gehen und sprinten und das fühlt sich immer irgendwie am Anfang erstmal komisch an, ja.
Das glaube ich.
Gab es denn, wenn ich noch mal kurz eine Frage nachschieben darf?
Ja, immer.
Gab es denn, du hast jetzt ja sehr schön beschrieben, ihr habt echt in den kleinsten Schemmen gespielt, so erst mal 7 Jahre, dann ging es los, Schritt für Schritt immer größer. Hattest du, also ich weiß, Denko Jones hat mal in der DVD gesagt, als er mal für die Stones Opener war, da hat er gedacht, Alter, wir haben es geschafft. Ohne Scheiß, das war für mich immer ein Traum. Gab es für dich einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, wow, Alter, also wir sind nicht mehr die kleine Band in irgendwelchen Kaschemmen, sondern die Leute kennen uns?
Das ist ein größeres Thema, als du dir vorstellst, weil das eben auch mit so einem grundsätzlichen Mindset zu tun hat, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Es ist eben die Frage davon, was man sich überhaupt erwartet und was mit was man zufrieden ist. Denn man kann das auf verschiedene Weise angehen, wenn man das Mindset hat mit der Karotte und dem Esel, sodass man sowieso nie ankommt und das ganze Leben irgendwie aus einem Wartezimmer besteht und dann irgendwann kommt jemand und macht die Tür auf und sagt, herab, kommen Sie bitte mit. Und dann kommst du aber nicht ins große Wunderland, sondern du kommst ins nächste Wartezimmer. Da gibt's dann vielleicht nicht nur stilles Wasser, sondern schon Sprudel und eine Zitrone oben drauf. Aber es ist halt immer noch ein Wartezimmer, ja. Und wenn du das halt so wahrnimmst und du denkst immer, ja, ist ja alles schön und gut, aber eigentlich gehöre ich ja woanders hin. Und dann kommst du ins nächste Zimmer und dann fühlt sich das nie so an, als wärst du angekommen. Selbst wenn du schon längst alles hinter dir gelassen hast, was du dir je erträumt hast. Von daher, das geht auch schneller, als man denkt. Und man kriegt gar nicht mehr mit, dass man eigentlich schon eine Menge zustande gebracht hat, weil man immer damit beschäftigt ist, das nächste Ding einzutüten. Und da habe ich relativ früh gemerkt, dass das nicht gesund ist auf Dauer. Und habe mir dann selbst zur Aufgabe gemacht, wirklich auch teilzunehmen an meinem eigenen Leben und am Erfolg der Band oder an der Entwicklung der Band. Und da gibt es dann ganz, ganz viele tolle Momente auf einmal. Also wie gesagt, wenn man auf einmal irgendwo in Russland auf einer Bühne steht, dann da kommen Leute, von denen du nie was gehört hast, aber bist halt Teil deren Leben. Die fahren dann, die erzählen dann, sie sind 6-7 Stunden Auto gefahren. Und ich bin auf russischen Straßen da rumgefahren. Das ist kein Spaß, 6-7 Stunden auf russischen Straßen zu fahren. Und die sind alle gefahren und wollten uns da sehen. Und das ist schon krass, wenn du einen Song irgendwie bei dir am Lagerfeuer schreibst und irgendjemand in Russland fühlt sich danach besser, wenn er den gehört hat oder so. Aber natürlich, jetzt mal ganz plakativ, mit Kiss auf der Bühne zu stehen vor 15.000 oder was wie viele Tausend das waren, am Königsplatz in München irgendwie, wenn die Sonne gerade tief steht, rauszukommen und da irgendwie Gas zu geben, das schiebt sonst wie so ein bisschen Strom durch den Körper irgendwie, also vibriert alles und du merkst, okay, das ist jenseits von dem, was ich mir zugetraut habe. Aber das ist eben das Geile bei einer Rock'n'Roll-Band oder im besonderen Fall von unserer Rock'n'Roll-Band. Wir sind halt eine Truppe von Leuten, die das alleine jeder für sich sowieso nie hingekriegt hätte. Und unsere ganze Crew ist so. Also zum Beispiel unser Gitar-Tech ist der Andy. Der Andy, mit dem habe ich schon gespielt. Da kannte ich den Urban noch nicht. Da haben wir ihn wirklich in den letzten Kneipen gespielt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, da haben wir zusammen schon gespielt und der geht jetzt auf die 70 zu, also er war so mein Mentor und mein musikalischer Papa irgendwie und wir haben immer Kontakt gehalten und jetzt ist er halt mit uns auf Tour und also wir sind halt alle so eine Gang von Rock'n'Roll-Verrückten, die es alleine nie hingekriegt hätten. Und zusammen haben wir das irgendwie geschafft, ja. Wir sind jetzt zusammen dann mit Kiss und mit den Scorpions waren wir jetzt unterwegs. Wir hätten ja dieses Jahr mit Foreigner gespielt und was weiß ich, was da alles noch auf dem Rockfest Barcelona. Wir waren auf dem Hellfest mit Aerosmith und lauter so völlig verrückten Scheiß. Und alles so, weil wir so eine Truppe aus so verrückten so Halblosern irgendwie die nicht wussten, wo sie hingehören in der Welt, aber zusammen haben wir das irgendwie auf die Beine gebracht. Das ist immer so ein geiles Gefühl, wenn du dann rausgehst und es sind 15.000 Leute und du bist halt mit Kiss unterwegs und du weißt, zusammen haben wir das hingekriegt. Das ist irgendwie ein geiles Gefühl. Ja.
Wo du es gerade sagst, ich hatte ja tatsächlich, habe ich auch schon erzählt und dafür zahle ich wieder 50 Cent in unsere Kasse, dass ich ja beim KISS-Konzert, als die in Hannover waren, habe ich damals den Künstler, den Devil Garibaldi, angesagt. Da wart ihr leider nicht Vorband.
Ja.
Und da durfte ich mit auf die Bühne und eben auch vorne rauf und ihn dann anmoderieren. Dieser Chief of Stage, dieser Riesen-Mexikaner, vor dem hatte ich ja einen Wahnsinnsrespekt. Alter Schwede, der kam auf mich zu, sagt, you're the radio guy? Yeah. You got 1 minute. You go there, take the microphone, take your 1 minute, come back, give me the microphone and go out of my stage. Und ich war so, okay, wow. So, ne? Und das war so der Moment, wo du dich entweder verkriechst und ich habe dann gesagt, dude, I need 2 minutes. Ey, der Blick, wie der mich angeguckt hat, ich habe gedacht, der schmeißt mich hier gleich weg, hat mir dann 1,30 gegeben. Aber das sind so Momente wirklich, wo du, die vergisst du dann wirklich auch nicht.
Nein, da ist enorm viel Elektrizität in der Luft. So. Du willst es nicht verkacken fürs Publikum, du darfst es nicht verkacken für die Crew, weil sonst war es das. Also das ist wirklich, da ist kein Spielraum für irgendein, noch schnell irgendwie, wie mir der Spike von den Choir Boys, ich weiß nicht, ob er die noch kennt, mit denen waren wir auch mal auf Tour. Dann hat er mich gefragt, how do you warm up your voice? Und sag ich, ja, ich mache Dings und dann breathing und so. And you? Und dann sagt er, hey, I got the best tool to really get fired up before the show. Yeah. It's a big glass of Jack and a small line of cocaine.
Hey, cool.
Ich glaube, sowas läuft vor KISS nicht, weil die Jungs, die kennen erstmal keine Gnade, ja. Also da muss man schon auf dem Punkt sein. Und wie du sagst, da geht es dann um Sekunden und um Minuten. Und da muss man schon auf Sack sein. Und trotzdem eben dann diese Kraft aufzubringen, das dann zu genießen dabei, trotzdem des ganzen Drucks, der in dem Moment irgendwie herrscht, das ist eben die Kunst, die man dann sich selbst antrainieren muss, damit man auch selber noch was davon hat später. Ja.
Aber das ist geil, das ist ein schönes, geerdetes Mindset, wie du schön sagst. Also ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Das klingt auf jeden Fall sehr gesund, dass man das so wahrnimmt, dass man dann auch dabei sein kann. Sag uns noch ganz schnell, du hast gesagt, du schreibst neue Musik. Wie schreibt man als Rock'n'Roll-Band jetzt neue Musik, ohne sich von der Corona-Geschichte irgendwie beeinflussen zu lassen?
Das, worüber wir eben geredet haben, ist da ein enorm wichtiger Faktor, also dass man eben daraus zehren kann, was man schon erlebt hat und dass man eben diese Memories wirklich intensiv und lebensecht abrufen kann wieder und kann sich halt eben in die Situation zurückversetzen und es wird ein sehr, sehr gut gelauntes Album, weil wir uns ganz klar zur Aufgabe gemacht haben, wir wollen die Leute auftanken. Dann, wir wollen also nicht zurückkommen und sagen, so, wirklich war doch alles scheiße. Und das weiß jeder, glaube ich, selbst jetzt gut genug. Und ich glaube, es geht darum, ein positives Mindset zurückzubringen, auch für Leute, die vielleicht eine Menge entbehrt haben und eine Menge irgendwie durchgemacht haben. Den muss man jetzt nicht noch irgendwie das Heulserum spritzen, sondern den muss man jetzt irgendwie so ein bisschen Adrenalin in den Arsch jagen, damit's wieder nach vorne geht. Und das ist auf jeden Fall das, was wir uns jetzt mit dem neuen Album zum Auftrag gemacht haben. Und da arbeiten wir dran. Und wir haben so viel erlebt, das reicht für 100 Alben. Und wir wissen ja auch, dass es weitergeht. Und wir haben ja genug Bühnenerfahrung und kennen unsere Fans ja auch. Das ist ja wirklich eine tolle Fangemeinde, die wir da haben. Wir sind ja so intensiv dabei, auch jetzt. Wir kriegen sau viele Zuschriften, Briefe, kleine Präsente, Geschenke, also irgendwelche Sachen, wo wir ganz deutlich spüren, die Fans sind immer noch da und sie sind heiß drauf, Rock'n'Roll zu kriegen. Und da wissen wir ganz genau, dass das was wir zu tun haben. Also.
Wir wollen die Leute jetzt noch weiter durchbringen durch diese Zeit, bis wir endlich wieder euch auf der Bühne sehen können, auf Konzerte gehen können, auch mit unserer Playlist, die wir jede Folge bestücken und wo unsere Gäste natürlich ganz herzlich eingeladen sind, auch einen ihrer Lieblingssongs mit drauf zu packen. Timmy, was können wir denn von deiner Seite her mit auf unsere Playlist tun?
Ja, sehr gerne. Ein Song, den wir immer, immer, immer wieder gerne hören. Und das ist auch so ein Song, der in der Band eben, wo keiner irgendwas dran zu meckern hat, obwohl unsere Musikgeschmäcker wirklich sehr verschieden sind. Das sind die Black Crowes mit Thick and Thin.
Da will man glatt an der Theke stehen,
ja.
in der Blues-Garage.
Ist auch stimmt alles.
Richtig geile Band. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn sie sich wieder reuniten. Das machen die ja so alle 2-3 Jahre. Die trennen sich dann wieder und reuniten sie sich. Jetzt sind sie gerade wieder zusammen, haben gerade wieder Musik gemacht, habe ich mich sehr darüber gefreut. Letzte Woche hat Jan den Fanboy gemimt, was Heartbone angeht. Diese Woche bin ganz klar ich dran. Packe also auch tatsächlich was von euch auf die Playlist. Und zwar vom Album One More for the Road, da warst du bei mir im Studio, da haben wir eben auch, waren wir beim Konzert, da haben wir diesen Podcast gegründet und ich habe jetzt schon ein paar Leute bei mir im Studio gehabt, die auch live gesungen haben und du hast One More for the Road tatsächlich mit deiner Gitarre hier im Studio gespielt und das war so eine Power und das hat man halt direkt auch gespürt, die Leute hier sind bei uns in der Redaktion, haben aufgehört zu arbeiten, haben geguckt hier, was ein Mann und eine Gitarre wirklich manchmal machen können, das war schon wirklich, wirklich gut. Und normalerweise, gerade bei euch, bin ich nicht so der große Balladenfan, aber die ist halt wirklich gut, deshalb kommt von mir heute One More for the Road drauf. Einfach wirklich auch eine geile Nummer und auch richtig Energie drin gibt's von mir. Und,
so, einer der Favorites von der Band immer.
Ja, sehr schön.
Ja.
Und ich muss sagen, mich hat ja der Eggers zu euch mitgeschleppt, könnte man ja sagen, und hab jetzt die letzte Woche alle eure Alben durchgehört in der Vorbereitung auf diesen Termin. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das euer Favorite ist, aber mein Favorite ist Devil Toys. Der ist richtig schöner, wie ein Kumpel von mir mal sagt, breitbeiniger Männerrock.
Ja, breitbeiniger Männerrock, das passt ja auch dazu, dass wir den Bass in den Eiern spüren wollen. Deshalb passt das hervorragend.
Dann kriegen wir wieder böse Briefe.
Das macht nichts.
Definitiv einer von Urbans Favorite Songs.
Geil.
Dann grüß ihn. Sehr
ja,
gut.
Ja, das mache ich.
Timmy, sehr schön, dass das geklappt hat.
Vielen, vielen Dank.
Dass wir zum Jubiläum dich dabei haben konnten. Wir hoffen,
die Zeit verging so schnell.
Siehst du, das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja.
Ist immer ein gutes Zeichen. Timmy, ich hoffe, wir können das nächste Heineken dann wieder trinken gemeinsam, wenn wir bei euch auf dem Konzert sind, wenn alle anderen weg sind, danach nochmal anstoßen. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bin sehr gespannt aufs neue Album und kann es wirklich kaum erwarten, euch wieder auch dann live zu sehen und mit euch wieder zu feiern. Ich glaube, das wird nochmal ein ganz besonderes energetischen Schub geben. Und bis dahin, haltet durch ich hoffe, wir sehen uns dann.
Hey, danke für die Einladung, Jungs.
Danke, hat Spaß gemacht. Ciao.
Timmy, mach's
danke,
gut.
Ja, ebenso.
Ciao,
bye,
ciao.
Bye, bye. Ciao.
Und ich glaube, wir lassen die Fuck vor heute einfach
genau.
mal aus.
Ich wollte nur noch mal sagen, was für ein netter Typ. Und was ich ja immer super finde, das fand ich letzte Woche auch toll, wenn Musiker selber auch noch Fans sind und eben nicht so, das war nichts Besonderes für mich, da und da zu spielen, sondern das finde ich immer top, wenn Leute selber auch noch diesen Fanboy-Gedanken, den ich und du ja auch in uns haben, mittragen, das finde ich immer super.
Und genau das, deshalb gehen wir auch gerne hin. Das war unsere Folge 50, kleines Jubiläum mit der Band, wo alles angefangen hat, mit den New Roses. Hört sie euch gerne an, hört sie euch an auf unserer Playlist. Und ansonsten bleibt uns weiterhin gewogen und gesund und munter. Euch eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.